dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl.
Machtwechsel.
Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
Wer regiert Deutschland?
Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten.
Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
Mit Dagmar Rosenfeld
und Robin Alexander.
Goethe war gut, Mann, der konnte reimen. Wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, Goethe war gut.
Mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen. Hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt. So heißt es in Goethes Faust. Und zum Lachen gibt es derzeit wenig, wenn man auf die Lage im politischen Berlin schaut. Während die mögliche neue Ampelregierung in Koalitionsverhandlungen steckt, hat die vierte Corona-Welle das Land fest im Griff und an der belarussisch-polnischen Grenze offenbart sich Europas ungelöste Migrationsfrage. Auch wenn es in Machtwechsel um beinharte Politik geht, so haben in den vergangenen Folgen die Geschichten aus dem politischen Leben von Peter Altmaier vielen unserer Hörerinnen und Hörer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, wie sie uns in ihren Feedback-Mails geschrieben haben. Deshalb haben Robin und ich uns gedacht, wenn wir schon so viel über Peter Altmaier gesprochen haben, dann wird es Zeit, mit ihm zu sprechen. Und so haben wir Peter Altmaier angerufen. So viel sei verraten. In dem Gespräch kommt es im wahrsten Sinne des Wortes faustdick. Hören Sie eine Folge von Machtwechsel, die etwas aus der Form geht. Mit ganz viel Peter Altmaier und mit einer Erkenntnis der Woche.
Herr Altmaier, sehen Sie mich nicht oder habe ich sowas Schlimmes geschrieben, dass Sie mich nicht mehr grüßen?
Ich sehe einer ganz dunklen, seit langem nicht gewaschenen Gardine, dahinter ein dunkel gekleideter Herr vor einem noch dunkleren Mikrofon. Das erinnert mich den Prolog von Goethes Faust. Naht ihr euch wieder finstere Gestalten, die früh sich einzig gezeigt, vermag ich wohl euch diesmal festzuhalten, fühlt sich mein Herz noch jenem Wahn geneigt.
Aber Herr Altmaier, heißt das nicht eigentlich, ihr naht euch wieder schwankende Gestalten?
Oh. Ja. Das habe ich in kreativer Weiterentwicklung zu finstere Gestalten gemacht, weil ihr Setting so schön ist.
Ja. Und ich antworte mit Faust, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. So.
Und es geht aber weiter, dieses Zitat von Faust, wenn wir schon dabei sind. Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen.
Genau das wollen wir nicht tun. Und ich finde, es läuft schon super. Also das beste Intro ever zu einem Gespräch, was wir je hatten. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Altmaier, in unserem Podcast. Robin und ich haben in den vergangenen Folgen ganz viel über Sie gesprochen. Wir haben Geschichten aus Ihrem politischen Leben erzählt. Wir haben von Ihren Tweets erzählt und auch von unseren Begegnungen mit Ihnen und von Ihrer Rolle im Merkel-Universum. Sie sehen also einmal das Altmaier-Rundum-Komplettpaket. Und das ist bei unseren Hörerinnen und Hörern bestens angekommen. Herr Altmaier, was haben Sie, was andere Politiker offenbar nicht haben? Sie dürfen sich jetzt selber loben.
Da habe ich gar nicht vor. Ich glaube einfach, dass ich als politische Gestalt auch die Fantasie vieler Menschen angeregt habe und dass der Abschied, den ich aus freien Stücken vollzogen habe, nochmal vielen in Erinnerung gerufen hat, dass die letzten 20 Jahre mindestens, ich war fast 3 Jahrzehnte im Bundestag, einfach auch öffentliche Debatten immer mal wieder mit mir verknüpft waren und manchmal auch auf eine zugegebenermaßen originelle und nicht immer ganz konventionelle Art und Weise.
Herr Altmaier, Sie sind bei unseren Hörern, wie Dagmar schon sagte, wahnsinnig populär. Aber in Ihrer eigenen Partei knirschte es ja zuletzt. Also ich konnte mich an den CDU-Wirtschaftstag erinnern, wo die Sie als Wirtschaftsminister gar nicht dabei hatten und einige fremdelten mit Ihnen. Kann das sein, was ein Kolumnistenkollege mal von uns geschrieben hat? Ich meine, jetzt können Sie es ja zugeben. Sind Sie eigentlich ein Grüner gefangen im Körper eines Christdemokraten?
Das würden die Grünen vehement und empört zurückweisen. Ich allerdings auch, weil ich seit 46 Jahren mit Überzeugung Christdemokrat und CDU-Mitglied bin. Aber das ist ein Spannungsverhältnis, mit dem wir leben müssen. Einerseits sind wir ja in eine Partei gegangen und Mitglied geworden, weil wir von den grundsätzlichen Positionen dieser Partei überzeugt sind. Und andererseits müssen wir immer wieder sei es aus Rücksichtnahmen in Koalitionen oder aber aus eigener Erkenntnis einer Situation und von Handlungsnotwendigkeiten, manchmal auch den Mut haben, gegen viele Meinungen in der eigenen Partei oder Fraktion Vorschläge zu machen. Das habe ich in der Vergangenheit getan. Ich habe in 90% aller Fälle und 95% aller Fälle immer mit meiner Fraktion und Partei abgestimmt. Aber es gab eben auch Fälle, und zwar schon ganz früh in meinem Abgeordneten-Dasein, wo wir in der CDU unterschiedliche Auffassungen hatten. Ich war dann übrigens nie alleine, sondern habe Unterstützung bekommen von Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, dass wir mit den Grünen anfingen zu sprechen. Ja, das stimmt. War übrigens nicht meine genuine Idee, war die Idee von Hermann Gröhe und von Norbert Röttgen. Ich war von Anfang an aber mit dabei. Und es ist ja inzwischen das Geheimnis auch schon enthüllt worden. Wir haben gar nicht so oft über politische Inhalte gesprochen. Wir haben vor allen Dingen gemeinsam uns unterhalten, uns ausgetauscht. Und das war ein Riesendurchbruch für die damalige Zeit, der 1996, 97. Da galten Kontakte zwischen Grünen und CDU, CSU auf beiden Seiten als Tabu. Man wurde beschimpft, man wurde zum Teil sehr schräg angesehen. Auch unsere grünen Gesprächspartner mussten sich bei ihren Fundamentalisten rechtfertigen. Insofern glaube ich nicht, dass ich mich als einen typischen Grünen bezeichnen kann. Ich bin schon ein typischer Christdemokrat. Ich hätte jedenfalls keine andere Partei, wo ich sagen würde, die kann ich mir als politische Heimat vorstellen.
Ich will in die jüngere Vergangenheit springen, wo Sie ganz viele in Ihrer Partei irritiert haben, als Sie nämlich in der Frage, wer die Kanzlerkandidatur kriegen soll, nicht für den Christdemokraten waren und auch nicht für Ihren alten schwarz-grünen Freund Armin Laschet, sondern überraschend für Markus Söder plädierten. Ich habe da in einem Buch geschrieben, Sie wären in diesem Shakespeare-Stück der Verräter geworden, und als Sie mich bei Anne Will trafen, haben Sie da mit mir geschimpft. Wie war es denn wirklich? Sie waren gar nicht der Verräter?
Nein, ich habe sehr mit mir um diese Entscheidung gerungen. Ich habe auch mit Armin Laschet darüber geredet, mit Markus Söder darüber geredet im Vorfeld. Und es gab für mich eigentlich zwei wesentliche Argumente. Das eine war ein parteipolitisches Argument. Wenn man als eine große politische Partei, also eine Volkspartei wie die CDU, erfolgreich sein will, dann muss man auch Wahlen gewinnen. Und man muss Wahlen gewinnen wollen. Und für mich war eigentlich immer klar, dass wir denjenigen oder diejenige zum Kanzlerkandidaten machen, die die größten oder die größten Aussichten hat, ein gutes Wahlergebnis für CDU und CSU zu erreichen. Da gibt es keine Regel, wie oft die CDU und wie oft die CSU dran ist. In der Vergangenheit waren es immer CDU-Kanzler, ja. Aber Helmut Kohl hatte die Größe im Jahre 1980 als Partei- und Fraktionsvorsitzender auf seinen Anspruch zu verzichten, weil er der Auffassung war, dass Ernst Albrecht größere Chancen hätte. Am Ende ist es Franz Josef Strauß geworden, weil die Partei es so wollte. Angela Merkel hatte die Größe, 2002 zum Frühstück nach Wolfratshausen zu fahren und Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur anzubieten, weil die große Mehrheit der Mitglieder, Mandatsträger in der CDU der Auffassung waren, mit Edmund Stoiber haben wir die besseren Chancen. Und so war es auch dieses Mal. Man weiß nie, wie eine Wahl ausgeht, wie ein Wahlkampf verläuft, aber damals war schon eine große Mehrheit unserer Bundestagskollegen, unserer Mandatsträger, Bürgermeister, Landräte, Parteivorsitzenden, Vereinigungsvorsitzenden in den Landesverbänden der Auffassung, dass wir mit Markus Söder die größeren Chancen hätten. Diese Auffassung habe ich geteilt. Und es gab ein zweites Argument, wenn ich das noch ganz schnell sagen darf, weil das für mich auch in der Sache sehr wichtig war. Markus Söder hat ja eine sehr lange politische Zeit auch hinter sich mit einigen Wandlungen und mit unterschiedlichen Akzenten. Aber er hat in der Corona-Pandemie sehr unmissverständlich und sehr klar von Anfang an den Kurs vertreten, der auch der Kurs der Bundeskanzlerin Angela Merkel war und mein eigener. Wir haben gegen hohe Widerstände das durchgesetzt, dass wir Corona bekämpft haben. Wir haben viel weniger Tote zu beklagen als die allermeisten anderen Länder um uns herum und international. Und deshalb war mein Eindruck auch, dass Markus Söder jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo wir die Entscheidung treffen mussten, inhaltlich sehr vieles von dem geteilt hat, was auch mich in der CDU immer umgetrieben hat und wofür ich die letzten 20 Jahre an der Seite von Angela Merkel mich auch immer eingesetzt habe.
War Merkel eigentlich auch für Söder? Das klingt ja fast so.
Nein, die Bundeskanzlerin hat ganz klipp und klar gesagt, zu allen Beteiligten, also das heißt in dem Fall zu den beiden Hauptbeteiligten, aber sie hat es auch öffentlich gesagt, dass sie glaubt, dass ein Bundeskanzler, der aus dem Amt ausscheidet, sich nicht in die Frage einmischen soll, wer seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird. Ich habe das für richtig empfunden und deshalb hat die Bundeskanzlerin sich in dieser Frage weder direkt noch indirekt für einen der beiden Kandidaten ausgesprochen und sie hat Armin Laschet unterstützt und ich habe keinen Zweifel, sie hätte umgekehrt auch Markus Söder unterstützt, weil sie sich hier in einer Position der Neutralität gegenüber den potenziellen Nachfolgern, als so wie das angebracht war, begeben hat.
Wenn man sich jetzt den Wahlkampf anguckt und den Ausgang dieser Wahl vor allem, dann muss man ja sagen, die Geschichte hat Ihnen insofern recht gegeben, dass Armin Laschet zumindest nicht der geeignete Kandidat gewesen ist. Die CDU hat ihr miserabelstes Ergebnis bei einer Wahl geholt. Wenn Sie den Zustand der CDU mit einem Begriff aus der Welt der Fleischkulinarik beschreiben müssten, den jetzigen Zustand, wäre sie dann durchgekocht, abgehangen oder einfach nur blutig?
Naja, mit Beulen und Striemen versehen, ja. Aber immer noch genießbar und immer noch entwicklungsfähig. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die CDU. Wir haben gesehen, dass das Parteiensystem in Deutschland viel stabiler ist, als wir geglaubt haben. 2013 haben die allermeisten Kommentatoren und auch viele Politiker bereits den Abgesang auf die FDP veranstaltet. Sie ist heute wieder da, stärker als je zuvor. Die SPD stand eigentlich bis Mitte August bei 15%, 2 Jahre lang. Sie ist wieder da, sie ist die größte Partei geworden. Und die CDU ist von allen diesen Volksparteien sicherlich die mit der breitesten Basis und mit der motiviertesten Mitgliedschaft. Deshalb glaube ich, dass wir uns in der Tat eine blutige Nase geholt haben, dass die Niederlage sehr, sehr wehtut, dass es auch vermutlich einige Zeit dauern wird, um daraus eine neue Stärke zu machen. Aber die CDU hat alle Chancen, wenn sie die Fehler, die wir gemacht haben, und das sage ich nun als jemand, der für Markus Söder war, es waren eben natürlich nicht nur und ausschließlich die Personalfrage, Armin Laschet. Die hat auch deshalb so eine große Rolle gespielt am Ende des Wahlkampfes, weil wir eben durch den langen Wettkampf, wer denn eigentlich CDU-Vorsitzender wird, wo wir zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen über fast ein Jahr ein totes Rennen hatten, wegen Corona und der Unmöglichkeit, einen Parteitag durchzuführen, hat es eben auch dazu geführt, dass wir in einigen inhaltlichen Fragen am Ende den Wählerinnen und Wählern nicht sagen konnten, wofür wir genau stehen. Und das hat uns ins Hintertreffen gebracht gegenüber einer Politik der SPD, die versucht hat, mit einer Wohlfühlprogrammatik jedem alles zu geben. Der Klimakanzler, der Rentenkanzler, der Kanzler der sozialen Gerechtigkeit, der Digitalkanzler, der Erneuerungskanzler. Die CDU war nie die Partei, die allen das Blauen vom Himmel herunter versprochen hat, aber man muss in einer solchen Wahl 2, 3 Punkte benennen, die wesentlich sind und zu denen man steht. Das ist uns nicht gelungen. Ich hätte beispielsweise gerne ausgeschlossen eine Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre, weil ich als jemand, der aus einer Arbeiterfamilie kommt, wo die Menschen krumm und bucklig gearbeitet waren, lange bevor sie 65 waren, weiß, dass eben viele Menschen heute viel länger leben und viel älter werden, aber dass nicht alle länger leben und älter werden. Und deshalb glaube ich, dass 67 eine sehr gute Lösung ist. Es ist immerhin fast 10 Jahre mehr als in Frankreich. Und es ist immer noch, wir stehen sehr gut da im europäischen Vergleich. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir in der Frage der Aufteilung der CO2-Bepreisungskosten für die Wohnungs- und Gebäudeheizung zu einem Kompromiss zwischen Mietern und Vermietern gefunden hätten oder dass wir uns viel stärker auch zu unserer Programmatik im Klimaschutz bekannt hätten, zur Industriepolitik und zu manchem mehr. Unsere Mitglieder und Wahlkämpfer müssen imstande sein, die Fragen der Menschen zu beantworten. Und da waren wir sicherlich nicht optimal aufgestellt. Deshalb muss das nachgeholt werden, sobald der neue Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende im Amt sind.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Robin, lass mich noch einen Punkt machen, weil Herr Altmaier, Sie haben gerade so ein bisschen den Peer Steinbrück gemacht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das war jetzt im Konjunktiv, was die CDU hätte tun sollen. Umgekehrt hat ja Scholz im Wahlkampf die Merkel gemacht. Was haben Sie gedacht, als Sie das Foto von Scholz mit der Merkel-Raute gesehen haben?
Ja, ich habe gedacht, sieh mal einer an, der ist ganz schön lernfähig. Er hat, ja, weil er musste ja nur das Buch lesen von Robin Alexander über Machtverfall. Und dort beschreibt er, wie Markus Söder seinen Lernprozess erklärt, dass er erkannt hat, von Angela Merkel lernen heißt siegen lernen. Angela Merkel war, wie immer man auch zu einzelnen ihrer Entscheidungen steht, war über nun 16 Jahre im Schnitt die angesehenste Politikerin Deutschlands. Die hat alle ihre Wahlen gewonnen. Kein anderer europäischer Regierungschef eines großen Mitgliedslandes kann das von sich behaupten. Und deshalb kann ja auch die Art, wie sie regiert hat, die Inhalte, die sie vertreten hat, so falsch nicht gewesen sein. Olaf Scholz hat daran eine Anleihe gemacht. Das fand ich etwas keck, gebe ich ehrlich gesagt zu. Aber es hätte ja auch an uns gelegen, dass wir viel deutlicher machen, wenn ihr euch für unseren Kanzlerkandidaten entscheidet, dann entscheidet ihr euch für die Kontinuität zur Politik von Angela Merkel, die in den letzten 16 Jahren immer eine Mehrheit in den Wahlen gefunden hat. Ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, weil beispielsweise Friedrich Merz dann auch öffentlich erklärt hat, so wie es die letzten Jahre war, kann es nicht bleiben. Es gibt in einer Volkspartei unterschiedliche Auffassungen, aber ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass diese 16 Jahre im kollektiven Gedächtnis unserer Bürgerinnen und Bürger als überwiegend gute Jahre verankert sind und dass es deshalb auch viel Sinn gemacht hätte, diese Kontinuität stärker zu unterstreichen.
Letzte Frage zur CDU, bevor wir nochmal Sie zu Ihrer eigenen Person einvernehmen werden. Jetzt ist ja wieder eine offene Führungsfrage in der CDU. Aus Ihren Ausführungen entnehme ich, dass ich Sie nicht im Team Merz verorte. Dann bliebe aber noch das Team Röttgen oder das Team Helge Braun, Ihr alter schwarz-grüner Freund Röttgen oder Ihr Kanzlerinnen- und Kanzleramtsminister-Nachfolger Braun. Auf welches Pferd setzen Sie?
Schon die erste Schlussfolgerung ist falsch. Also erstmal, ich bin in gar keinem Team, weil ich ja für mich persönlich eine Entscheidung getroffen habe, mein Bundestagsmandat nicht anzunehmen und aus der aktiven Politik auszuscheiden. Und das impliziert eigentlich, dass ich nicht am Spielfeldrand stehe und dauernd Wohlfeile Ratschläge gebe.
Aber Sie sind ja CDU-Mitglied, Herr Altmaier, und dürfen mitentscheiden beim Mitgliederentscheid.
Nein, Frau Rosenfeld, da kann ich Ihnen ganz exklusiv eine News verkünden. Wir werden unsere Delegierten für den Parteitag der Bundes-CDU am nächsten Samstag neu wählen. Ich war das 30 Jahre lang und ich habe aus freien Stücken und von mir aus erklärt, dass ich auch diesen Platz für einen jüngeren Vertreter freimachen möchte. Ich glaube, man muss, wenn man sich aus der aktiven Politik verabschiedet, den Mut haben, die Konsequenzen ganz und gar zu ziehen. Und ich möchte in Zukunft gerne mit allen meinen Freunden und Bekannten in der CDU gut zusammenarbeiten können, ganz gleich, ob sie für Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Helge Braun oder wen auch immer sich entscheiden. Ich kenne alle Beteiligten. Ich habe mit Helge Braun sehr eng zusammengearbeitet. Er war mein Staatsminister, als ich Kanzleramtschef war. Ich habe als Wirtschaftsminister mit ihm, als meinem Nachfolger, zusammengearbeitet. Mit Norbert Röttgen hat mich über 10 Jahre, ab 1994, eine sehr enge inhaltliche Zusammenarbeit verbunden, als wir beide im Rechtsausschuss waren und uns um gesellschaftspolitische Themen gekümmert haben. Und Friedrich Merz kenne ich übrigens länger als alle anderen, weil ich ihm begegnet bin bereits, als er noch Mitglied des Europäischen Parlaments war und ich Beamter der EU-Kommission in Brüssel war. So, und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass ich auf ungebetene Ratschläge verzichte, dass ich weder im Team Röttgen noch im Team Merz noch im Team Braun sein werde, hängt halt eben auch damit zusammen, dass ich für Parteiämter jedenfalls in der absehbaren Zeit nicht zur Verfügung stehe.
Dennoch dürfen Sie wählen. Alle Mitglieder werden ja befragt. Wissen Sie schon, was Sie da ankreuzen werden?
Das ist geheim. Ich halte sehr viel davon, dass man auch mit sich selber ringt. Was ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen, vor denen die CDU jetzt steht? Es geht ja um nicht weniger und nicht mehr als darum, ob wir unseren Status als Volkspartei bewahren können für die Zukunft. Das ist Voraussetzung dafür, dass man Wahlergebnisse von über 25% erreicht. Und ich meine, für die CDU wäre ein Ergebnis von über 30% eigentlich das, was wir aus unserem ganzen Selbstverständnis her anstreben müssen. Denn das können wir nur, wenn wir konservative, liberale und auch soziale und moderne Leitbilder in unserer Programmatik miteinander so vereinen, dass daraus etwas Neues wird. Eine gelungene Synthese wird, wie wir das früher geschafft haben, zwischen dem Sozialismus und dem Kapitalismus die soziale Marktwirtschaft zu entwickeln oder die Frage entweder deutsche Einheit oder europäische Integration zu sagen, wir wollen beides haben. Und deshalb, ich schaue mir an, wer sich jetzt alles zur Kandidatur bereitfindet. Ich werde selbstverständlich an der Mitgliederentscheidung teilnehmen. Das werde ich vermutlich dann das Formular ausfüllen, weißt du, online oder ich glaube, es ist online möglich, dann werde ich es online machen, um die Umwelt zu schonen, entweder im Saarland oder hier in Berlin und werde niemandem verraten, welches Kreuz ich gemacht habe.
So, und jetzt sprechen wir nicht mehr über die CDU, sondern über das Phänomen Peter Altmaier. Sie haben begonnen als jemand, der als origineller Christdemokrat gilt, aber jemand, der sehr am Rand stand. Von Helmut Kohl wird das schöne Zitat kolportiert, die Leute würden sie nur wählen, weil sie fälschlicherweise dächten, sie wären der Sohn des saarländischen Ministerpräsidenten mit dem gleichen Namen. Dann aber stießen sie in der Ära Merkel ins Zentrum der Macht vor. Was ist da passiert?
Ich hatte immer eine große Bewunderung für Helmut Kohl als Europäer und als Macher der deutschen Einheit. War allerdings, und das war dann der Grund, warum wir miteinander in Konflikte gerieten, der Auffassung, dass er einmal zu oft für das Amt des Kanzlers kandidiert hat. Und das habe ich auch daran festgemacht, dass er offenbar auch selbst damals nicht mehr die Kraft gefunden hat, die notwendigen Strukturreformen in Deutschland. Wir haben aus dem Krankenmann nach der Wiedervereinigung wieder einen wettbewerbsfähigen, überall bewunderten und geschätzten Industriestaat zu machen, dass er diese Kraft vielleicht nicht mehr aufbringen könnte, was ich auch sehr gut verstanden habe, denn er hat für Deutschland unglaublich viel geleistet und für Europa sogar mindestens genauso viel. Es gab, glaube ich, eine Zeit, wo ich in der Unionsfraktion nicht mehrheitsfähig gewesen wäre. Und dann gab es eine Situation, da hat man noch einen draufgesetzt. Das war nämlich nach der Wahl 2002, als die Positionen neu besetzt wurden. Ich wäre gerne Vorsitzender des Europaausschusses geworden. Alle haben mir gesagt, das könntest du auch und hätten es mir zugetraut. Und dann haben sich aber Rochaden ergeben und am Ende wurde der Europaausschuss für jemand anderen benötigt, der Ausschussvorsitz. Und dann ging ich leer aus. Und kurze Zeit darauf rief Angela Merkel mich an und sagte, es gibt den Wahllügenuntersuchungsausschuss. Das war eine Idee von Edmund Stoiber und Roland Koch. Und die These dahinter war, die Regierung Schröder hat das deutsche Volk falsch informiert über die wirtschaftliche Lage und die Lage der Sozialversicherung vor der Bundestagswahl, bewusst Informationen zurückgehalten und deshalb die Wahl ja nicht manipuliert, aber zumindest damit beeinflusst. Da gab es einen Untersuchungsausschuss und den wollte natürlich niemand leiten, weil es als unpopulär galt. Angela Merkel hat mich damals gefragt, ob ich dazu bereit wäre. Ich habe dann darüber nachgedacht, glaube 2 oder 3 Stunden lang, habe es dann angenommen. Und dann ist es gelungen, aus einem Instrument, das öffentlich einen super schlechten Ruf hatte, doch noch etwas zu machen, wo wir die Regierung Schröder, jedenfalls den Finanzminister Eichel und den damaligen Sozialminister Riester, gehörig in Verlegenheit gebracht haben und wo klar geworden ist, dass die Regierung damals natürlich schon sehr früh wusste, dass die Konjunktur einbrach und dass die Zahlen alle nicht mehr zu halten waren. Das hat mir in der Fraktion viel Respekt verschafft. Und dann hat mich anschließend Angela Merkel zu ihrem Justiziar gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt haben meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag einfach auch akzeptiert, dass ich einer war, der sich immer dann, wenn die Luft bleihaltig war und wenn es knüppeldick kam, bereit war, vor seine Partei und vor seine Mitstreiter zu stellen. Und zwar unabhängig davon, ob ich in den politischen Fragen mit dem Betreffenden immer einer Meinung war. Ich habe mich auch vor Christian Wulff gestellt und vor Karl-Theodor zu Guttenberg. Ich habe mich vor Franz Josef Jung gestellt, den damaligen Verteidigungsminister, weil ich der Auffassung war, dass wir im politischen Meinungskampf auch zusammenhalten müssen. Und dann gab es eine Zeit, als ich erster parlamentarischer Geschäftsführer war, da begann plötzlich auch die Öffentlichkeit sich für mich zu interessieren. Also nicht mehr nur die Talkshows in den dritten Fernsehprogrammen, sondern auch die großen Talkshows, war die Zeit der ersten Euro-Krise.
Darf ich da eine Nachfrage stellen? Weil ich glaube, das berührt einen Kern. Ich habe Sie mal getroffen, da waren Sie noch Staatssekretär von Wolfgang Schäuble und nahmen 5000 christliche Iraker im Lager Friedland auf. Und ich glaube, am Rande dieser Begegnung sagten Sie mir, Sie wären schon geachtet, aber Sie wären kein Mann für die erste Reihe. Einer wie Sie könne in der Politik nie in die erste Reihe kommen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dachten Sie auch, das würde mit einer Art mangelnden Telegenität zusammenhängen. Und wenige Jahre später war kaum jemand so viel im Fernsehen wie Sie. Was ist da passiert? Warum haben Sie Ihre Meinung geändert?
Naja, ich habe ja nicht gesagt, ich möchte nicht ins Fernsehen oder ich möchte nicht in die erste Reihe. Ich habe nur gesagt, mit dem Gewicht schafft man das nicht. Ich war immer ein Freund des guten Essens und der Sport kam spätestens seit einer Meniskusoperation 2004 viel zu kurz. Ich bin halt eben so, wie ich bin. Und da waren sich damals viele Beobachter übrigens einig, dass ich von meinen Fähigkeiten her durchaus einen Beitrag leisten könnte, aber dass ich so gar nicht dem Bild eines Reihe-1-Politikers entspreche. Also ich hätte bei der Wahl zum Mr. Bundestag gegen Karl Theodor zu Guttenberg natürlich und auch gegen viele andere nicht. Und auch gegen viele andere nicht. Das wusste ich auch. Das ist mir dann erst klar geworden, als ich Umweltminister wurde. Und dann hat sich plötzlich herausgestellt, dass diese Abweichung von dem Normbild eines telegenen Politikers in dieser Zeit, wo so vieles dann auch auf Mechanismen öffentlicher Aufmerksamkeit ankommt, eben nicht nur ein Nachteil war. Es war ein Nachteil in den Augen einiger, ja. Aber es war in den Augen vieler anderer auch ein Vorteil, nämlich es hat eine gewisse Authentizität vermittelt. Und eine solche Authentizität müssen Sie dann aber auch unterlegen durch Ihre persönliche Glaubwürdigkeit, durch das, was Sie sagen. Und das war nicht immer einfach. Denn ich habe dann im Laufe meiner Zeit auch viele Positionen gehabt, etwa als Kanzleramtschef, wo ich in meinen öffentlichen Äußerungen natürlich nicht frei war. Denn alles, was ich sagte, wurde ja für die Kanzlerin in Anspruch genommen, wurde für die Regierung als solche in Anspruch genommen. Ich war derjenige, der zwischen den Ressorts vermitteln musste und nicht polarisieren durfte. Sonst hätte ich mir die eigene Arbeit unmöglich gemacht. Und dennoch ist es mir gelungen, glaube ich jedenfalls, so meine Botschaften zu vermitteln, dass es viele Menschen gab, die das gerne angeschaut haben. Aber ich verhehle nicht, dass ich gerade nach dem Aufkommen der AfD im Gefolge der großen Krisen der vorletzten Wahlperiode, dass es dann auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger, etwa aus dem Bereich der Querdenker, aus dem Bereich der AfD-Anhänger gegeben hat, die mich zu einem bevorzugten Subjekt ihrer Kritik und ihrer Ablehnung gemacht haben, oftmals auch mit fragwürdigen Argumenten unter der Gürtellinie. Ich habe allerdings nie, und darauf bin ich sehr stolz, nie einen Strafantrag gestellt. Man bekommt dann manchmal von der Polizei so einen Fragebogen und dann ist ein Plakat oder eine Veröffentlichung zu sehen und dann wird man gefragt, möchten Sie dagegen vorgehen? Ich habe das nie gemacht, genauso wenig übrigens wie die Kanzlerin, weil ich der Auffassung bin, dass politische Fragen politisch entschieden werden müssen und nicht juristisch in erster Linie vor den Gerichten.
Zum Schluss unseres Gesprächs, wir haben jetzt ganz viel von Ihrer Zeit ja schon in Anspruch genommen. Es ist eine Frage, die mich total umtreibt, weil Robin hat erzählt, er hat Sie mal an der Spree getroffen mit einem Zollstock, wie Sie da das Geländer ausgemessen haben, weil dieses Geländer aus der Zeit zwischen Reichsgründung und Kriegsbeginn stammt, also eine Zeit, die Sie sehr interessiert. Und Sie haben das nachgemessen, weil Sie gesagt haben, Sie möchten sich im Saarland ein solches Geländer nachbauen. Haben Sie im Saarland mittlerweile dieses Geländer?
Ja, ich möchte Sie beide auch gerne einladen, sich davon zu überzeugen. Das Ganze hat einen ganz banalen Hintergrund. Ich beschäftige mich sehr gerne in meiner Freizeit, die natürlich bisher sehr begrenzt war, mit deutscher Geschichte, insbesondere des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, mit der Bismarckzeit, mit der Kaiserzeit, mit der Weimarer Republik natürlich. Und in dieser Zeit haben sehr viele Menschen, das war eine Aufschwungzeit, viel getan, um die Stadt, wie man es damals genannt hat, zu verschönern. Es gab Verschönerungsvereine, nicht nur in Berlin, die gab es im ganzen Deutschen Reich. Und was eine Besonderheit war, war, dass man entlang des Landwehrkanals, entlang der Spree, vor allen Dingen dort, wo wichtige öffentliche Gebäude waren, das Rote Rathaus, das Berliner Schloss, die Museumsinsel, hat man sogenannte Spreegeländer aufgestellt, damit kleine Kinder und auch vielleicht Menschen, die vielleicht einen über den Durst getrunken hatten, die in die Spree gefallen und ertrunken sind, Diese Spreegeländer waren aus Gusseisen, die haben das Jahrhundert überdauert. Die schönsten standen vor dem Schloss. Und als ich dann erfahren habe, dass es ein Unternehmen gibt, das diese Spreegeländer originalgetreu nachgießen kann, habe ich für meinen Kellereingang hinter meinem Haus im Saarland drei von diesen Säulen nachgießen lassen und das Geländer dazwischen. Das soll mich immer wieder auch erinnern, nicht nur an die deutsche Geschichte, sondern an meine persönliche Geschichte in Berlin, wo ich Robin Alexander und seiner Partnerin, seiner Ehefrau begegnet bin, wo wir viele tolle Gespräche geführt haben. Und deshalb werde ich auch Berlin nicht völlig den Rücken kehren, sondern ich werde in Zukunft meine Zeit zwischen meiner Heimat im Saarland, wo ich wohne, und Berlin teilen und hoffe, dass ich dann auch das ein oder andere an Gutem erleben kann, was von den Nachfolgerinnen und Nachfolgern in den nächsten Jahren zustande gebracht wird.
Herr Altmaier, es war uns ein Fest.
Ja, mir auch. Ich habe mich sehr darüber gefreut und hoffe, dass ich Sie nicht enttäuscht habe.
Vielen Dank.
Gerne.
Die Erkenntnis der Woche.
The Empire Strikes Back. Das System Merkel versucht ein letztes Mal, Friedrich Merz als Parteivorsitzenden zu verhindern. Robin, was ist da los in der CDU?
Wirklich eine spannende Entwicklung, weil Helge Braun, der Kanzleramtsminister, macht Anstalten, seinen Hut in den Ring zu werfen und Parteivorsitzender werden zu wollen. Wir hatten das bei der Welt am Sonntag läuten hören, haben gleich ein Interview mit ihm verabredet, das am Wochenende auch erscheinen wird. Aber vorher wird er am Freitag in einer Sitzung des CDU-Landesvorstands versuchen, sich nominieren zu lassen. Und so ein großer Landesverband wie Hessen ist ein Fund und damit ist das Bewerbungsfeld völlig neu sortiert.
Ich habe ja gerade gesagt, es ist das System Merkel, das sich da nochmal bemerkbar macht. Und es ist wieder der Versuch, Friedrich Merz zu verhindern. Friedrich Merz hat ja beim letzten Mal sogar der Parteielite vorgeworfen, dem Parteiestablishment, bewusst gegen ihn zu agieren. Wo ist jetzt hier der Punkt, wo es wieder klar gegen Merz geht? Weil Braun ein Merkel-Vertrauter ist?
Braun ist nicht nur irgendein Merkel-Vertrauter, Braun ist der, der am nächsten an ihr war in der letzten Phase ihrer Kanzlerschaft. Also mehr Merkelianer geht nicht. Und lustigerweise gab es für diese Aktion zwei unterschiedliche Codenamen, also als die noch diskret sondiert haben. Das eine war der Weiße Ritter. Also wenn jetzt jemand kommt, der ganz toll ist, dann kann der Drache Friedrich Merz noch verhindert werden. Und der andere Codename, der eher auf der konservativen Seite gehandelt wurde, die davon Wind bekam, war Anybody but Merz, also ABM. Und diese beiden Aktionen sind jetzt tatsächlich erfolgreich geworden, oder so scheint es, indem sich Helge Braun da zur Verfügung stellt. Das Ganze hat einen kleinen Nachteil. Eigentlich hatten die eine Frau gesucht, aber niemand gefunden. Und Helge Braun musste sich ein bisschen breitschlagen lassen. Also es ist schon eine defensive Aktion. Es ist tatsächlich eine Merz-Verhinderungsaktion.
Du hast jetzt gerade gesagt, Helge Braun, der Weiße Ritter, das war der Codename für diese Operation. Aber Merkel ist doch nicht mehr die Prinzessin im Turm, die gerettet werden muss. Merkel ist Geschichte. Wer also sind diese Merkelianer? Wer ist diese Truppe hinter Braun, die ihn da jetzt ins Rennen buxiert?
Das sind die Leute, die in den letzten Jahren regiert haben, die da ihre Karrieren gemacht haben, die auch stolz darauf sind, was sie erreicht haben. Und die haben einfach Angst, dass Friedrich Merz das abräumt, dass er das als Oppositionsführer wegwischt und dass sich Olaf Scholz dieses Erbe einverleibt. Das wollen die nicht. Da suchen die einen Gegenkandidaten. Interessanterweise ist es für die nicht Norbert Röttgen, was ja nahegelegen hätte, der ist ja auch noch im Rennen, sondern sie suchten halt einen Dritten. Und ich finde, das hat schon fast wieder Charme, weil, wie gesagt, Braun ist der radikalste Merkelianer und damit haben wir doch jetzt wirklich da bei der CDU eine interessante Auswahl.
Du nennst es Charme und findest es faszinierend, aber du entscheidest nicht, sondern es werden die Mitglieder sein. Es gibt einen Mitgliederentscheid. Da haben wir gelernt, die Mitglieder lieben Friedrich Merz. Welche Chancen hat denn ein Helge Braun tatsächlich? Zumal er ja auch mit dieser ganzen Corona-Politik engstens in Verbindung gebracht wird und die ja auch in der CDU umstritten ist.
Das stimmt. Helge Braun ist der Architekt dieser Corona-Politik gewesen. Die ist umstritten, aber immerhin hat er eine wahrnehmbare Position.
Nachdem Wetten, das ja der Bringer am Wochenende war, habe ich jetzt richtig Lust auf Wetten. Robin, komm, wir machen eine Saalwette. Wer gewinnt das Rennen, Braun oder Merz?
Da ich den Brexit nicht für möglich gehalten habe, die Präsidentschaft Trumps nicht für möglich gehalten habe und den Abstieg des FC Schalke 04 nicht für möglich gehalten habe, werde ich von Wetten Abstand nehmen. Allerdings warne ich davor, Helge Braun zu unterschätzen. Der hat in der CDU durchaus ein eigenes Profil, auch jenseits von Angela Merkel. Wenn du zum Beispiel an unsere mittlerweile ja Kollegin Christina Schröder denkst, eine kämpferische, liberale Konservative, die habe ich noch nie ein schlechtes Wort über Helge Braun sprechen hören. Also er ist mehr als ein Merkelianer, ist gesellschaftspolitisch liberal, wirtschaftspolitisch etwas klassischer unterwegs als zum Beispiel Norbert Röttgen. Und er hatte ja auch schon eine eigene Idee eingebracht, wie man die Schuldenbremse reformiert, damit sie nicht von Olaf Scholz und seinen grünen Freunden abgeräumt wird. Also ich freue mich richtig darauf, da ist wieder was los in der CDU. Und da ich ja bis dahin noch 24 Texte darüber schreiben muss, freut mich das.
Du hast dich jedenfalls sehr eloquent um einen Wetteinsatz herausgeredet, lieber Robin.
Dann kannst du ja jetzt tippen, wenn du es schon weißt.
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es weiß, aber ich zeige jetzt mal, wie mutig ich bin und lasse das Spielerische in mir durchkommen. Und ich sage dir, am Ende wird es Friedrich Merz werden.
Und da sehen wir, das Vorurteil, Frauen mögen Friedrich Merz nicht, stimmt mindestens im Fall von Frau Rosenfeld nicht.
Die nächste Folge Machtwechsel kommt wie immer am kommenden Mittwoch bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Ihr Feedback an machtwechsel@welt.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, weil Peter Altmaier wird es dann wohl nicht mehr sein.
Auf Wiederhören!